Über die vermutlichen rassistischen Anschläge in Hanau ist etwas in den Hintergrund geraten, dass heute Parlamentswahlen beginnen in einem Land, das von uns aus geografisch weit weg scheint, aber im weltpolitischen Kräftespiel doch einen starken Einfluss hat. Ich meine den Iran. Durch den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen und durch die Proteste von der Straße steht das Land unter Druck, übt aber andererseits an vielen Kriegsschauplätzen selbst auch Druck aus. Die Journalistin und Buchautorin Ulrike Keding kennt sich mit den Verhältnissen im Iran gut aus und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, in dem das Land aus besonderer Perspektive erscheint. Die heimliche Freiheit, eine Reise zu Irans starken Frauen. Und darüber möchte ich mit Ulrike Keding mich jetzt unterhalten. Guten Morgen nach Mainz.
Guten Morgen. Ja.
Frau Keding, bisher sitzen 14 Frauen im Parlament bei insgesamt 288 Sitzen. Wie wichtig nehmen denn die Frauen im Iran oder überhaupt die Menschen diese Wahlen?
Ja, die Menschen sind politisch sehr interessiert und überhaupt sehr gebildet und sie nehmen die einerseits schon sehr wichtig, aber gerade die Regimekritikerinnen, die ich viel getroffen habe und auch die Regimekritiker, die werden wohl die Wahl weitestgehend boykottieren. Auch meine Freunde, mit denen ich ständig in Kontakt bin. Das liegt daran, dass es sich nicht um eine demokratische Wahl handelt, sondern vom sogenannten Wächterrat. Es ist ein Gremium, werden die Kandidaten ausgewählt und das Wichtigste, die Reformer, also die großen Hoffnungsträger vor 4 Jahren unter Staatspräsident Rouhani, sind zum großen Teil tatsächlich ausgeschlossen worden.
Ja, also ein eher zwiespältiges Verhältnis zu diesen Wahlen. Sie sind ja nicht nur reportermäßig in den Iran gefahren, sondern Sie haben sich ja auch doch durchaus auf das Leben dieser Frauen eingelassen, die Sie beschrieben haben. Sie haben ihr Vertrauen gewonnen. Was hat Sie so angezogen und so hingezogen in den Iran gerade?
Also der Iran ist ein sehr spannendes Land. Ich würde jedem raten, hinzufahren. Es ist ein sehr gastfreundliches Land, gerade weil Sie jetzt Hanau erwähnt haben. Es tut mir immer weh in der Seele, wie wenig, glaube ich, die Menschen hierzulande wissen, wie offen die Iraner und auch andere Völker im Nahen Osten uns gegenüber eigentlich eingestellt sind. Und wenn man da hinkommt, also es wird der rote Teppich für einen ausgerollt. Ich bin an die Frauen zu 95% über Couchsurfing herangeraten. Das ist eine Online-Plattform. Und sie waren sehr offen zu mir. Ich konnte erstaunlicherweise sehr nah und vieles von ihnen erfahren. Offiziell wäre dieses Buch Die heimliche Freiheit, darin geht es übrigens um das Doppelleben der meisten iranischen Bürger, nicht möglich gewesen. Wenn ich mit einem offiziellen Pressevisum hätte reisen müssen, wäre mir vieles nicht möglich geworden.
Ich meine, wenn ich diesen Titel, die heimliche Freiheit, richtig deute, dann gibt es ja doch ein gewisses Missverhältnis, ne, zwischen der Freiheit, die man im Iran den Frauen zugesteht, nämlich weniger, und der, die sie sich nehmen, zumindest manche von ihnen. Wie restriktiv ist das Mullah-Regime den Frauen gegenüber?
Ja, offiziell ist es schon restriktiv. Das findet seinen äußerlichen Ausdruck darin, dass die Frauen Kopftuch tragen müssen. Das wird ja auch
stark kritisiert ist, nicht, im Iran, unter den Frauen.
Unter den Frauen, und ja auch hier ist es ja sehr in der feministischen Kritik, aber auch die meisten Iranerinnen wollen es nicht tragen. Man muss aber auch ehrlich sagen, es gibt viele Iranerinnen, die es leidenschaftlich verteidigen, die habe ich auch getroffen. Aber es geht ja mehr darum, dass jede Frau das Kopftuch tragen muss. Und das ist ja ein Symbol für die Regimekritikerin. Es ist nicht nur das Kopftuch an sich, sondern ein Symbol, dass sie nur die Hälfte erben, dass sie ihre Aussage vor Gericht nur die Hälfte wert ist. Und ihre Freiheiten sind auch insofern eingeschränkt, dass sie nicht öffentlich tanzen dürfen, nicht öffentlich singen dürfen. Also alles, was vor Männeraugen zu verführerisch ist, wird vom erzkonservativen Mullah-Regime eingeschränkt. Aber die Iraner leben sehr freiheitlich. Also sie haben auch so eine südländische Mentalität. Und zu Hause sieht es also ganz anders aus. Da werden also Partys gefeiert. Da können selbst Kölner und Mainzer sich ein Beispiel dran nehmen.
Und es gibt ja auch so ein bisschen Undercover-Konzerte, nicht? Oder im Untergrund. Sie beschreiben da zum Beispiel die Sängerin Bahare Mirza Aga, wie sie für 1500 Frauen ein Konzert gibt.
Genau, also sie ist eine Art Freiheitsidol, weil sie sich in Baghdad, das ist die große Konzerthalle in Teheran, tatsächlich konnte sie sich durchsetzen, diesen Saal mieten zu dürfen mit ihrem Frauenorchester. Das ist also total witzig, die zu sehen in so rosa Hosenanzügen, und mit Udo Lindenberg-Hütchen sind die aufgetreten. Und natürlich, also mit diesem Udo Lindenberg-schwarzen Hut und die Frauen. Und es wurden natürlich nur Frauen zugelassen. Aber immerhin, dass eine Frau öffentlich immerhin auch auf so einer großen Bühne unter Frauen auftreten durfte, das hat schon was bedeutet. Und diese Künstlerinnen kriegen keine Presse und nur ihren Instagram-Auftritt. Also die haben es schon sehr schwer.
Und ich nehme auch an, es gibt ein starkes Gefälle zwischen Stadt und Land, nicht, was Emanzipationsbestrebungen angeht von Frauen.
Ja, also das ist eklatant, nicht nur Bezug auf Bildung, Emanzipation, sondern auch schon oft fließend Wasser und Strom. Daran hapert es in den Dörfern dann doch noch sehr. Im Gegensatz zu unserem Land zum Beispiel, wo das Stadt-Land-Gefälle nicht so stark ist. Ich war ja auch bei Nomadinnen und die leben schon noch eher mit konservativer Gesinnung.
Ja, wie verschafft sich denn dieses Emanzipationsstreben jetzt in den Städten eher? Wie schafft sich das Ausdruck? Sie erwähnen ja zum Beispiel die Frauenbewegung Weißer Mittwoch, nicht? Die gegen den Kopftuchzwang opponieren. Gibt es noch mehr so Bewegungen oder ist das wirklich was, was nur im privaten Bereich stattfindet?
Also es findet sehr viel flächendeckend im privaten Bereich statt, in den Großstädten. Der Weiße Mittwoch ist die Hauptbewegung, die ist ausgelöst durch Mazi Alinejad, die aber auch schon in New York lebt, wie Shirin Ebadi, die Nobelpreisträgerin, wie die meisten wirklich politischen Aktivistinnen, die müssen ja dann doch ins Exil gehen. Andere Freiheitsbewegungen sind mir jetzt persönlich nicht bekannt. Also der Weiße Mittwoch ist schon die wichtigste Bewegung, und die Mazi Alinejad praktiziert das übers Internet, ne? Also sie hat 1,2 Millionen Follower, übrigens weltweit. Und die Iranerinnen halten schon große Stücke auf sie. Das heißt, die Frauen nehmen ihren Schleier vom Kopf in Teheran zum Beispiel und tragen den demonstrativ dann vor sich her.
Gibt es denn Männer, die das unterstützen?
Ja,
oder sind die Frauen allein?
Ja, nee, die Männer unterstützen das sehr. Also die Männer, viele Männer sind übrigens sehr liberal im Iran. Also es gibt der Iran, weil Sie mich gefragt haben, warum fand ich das so spannend. Der Iran ist auch deshalb so spannend, weil da unglaubliche Kontraste vorkommen. Und es ist nicht so, dass da nur die konservativen Mullahs sitzen. Im Gegenteil, die Männer sind hypermodern und halten große Stücke auf ihre tollen Frauen.
Also ich nehme jetzt mal Ihre Empfehlung ernst, in den Iran zu reisen. Mal sehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt und es politisch möglich ist, dann werde ich es tun. Ulrike Keding war das. Sie hat ein Buch geschrieben über die heimliche Freiheit, eine Reise zu Irans starken Frauen. Und erschienen ist das Buch im Herder Verlag. Vielen Dank, Frau Keding. Für diese Einblicke in iranische Verhältnisse.
Gerne. Mhm.